Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Im Winter 2022 erschien in den Sei-Briefen ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch »Die Süße des Göttlichen« von Marion Smith. Marion Smith wurde in Teheran geboren. Heute widmet sie ihre Arbeit als anerkannte Psychologin Menschen, indem sie durch sozialen Dienst versucht, deren Leben zum Positiven zu verändern, so wie Satya Sai Baba ihr Leben durch seine Liebe verändert hat. Hören Sie heute also einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch, der den Titel »Das zweite Interview« trägt. Die Sprecherin ist Ulla Gensler. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Der allgegenwärtige Geist Gottes kann in unserer physischen Welt überall und jederzeit sofort in Erscheinung treten. Wir dagegen, die wir Gefangene unseres Körpers sind, müssen die weite Reise per Flugzeug unternehmen und erst an dem zauberhaften Ort landen, wo der fleischgewordene Geist Wohnung genommen hat. Die kleine Stadt Puttaparthi ist ganz von seiner heiligen Energie durchdrungen. Und da war ich wieder. Die spirituelle Luft Indiens tief einatmend. Wie jedes Mal begrüßte mich beim Betreten des Ashrams in den frühen Morgenstunden der warme Duft der Räucherstäbchen, vermischt mit dem frischen Duft von Jasminblüten. Der überirdische Klang der vedischen Hymnen und die mitreisenden Bhajans, die aus der weiten Halle drangen, und dazu noch die Vorfreude, ihn wieder sehen zu dürfen. Das alles versetzte meine Seele in eine Art heiligen Rauschzustand. Die körperliche Mühsal, der Mangel an Komfort damals, in den späten 90er Jahren, waren nur nebensächliche Unbequemlichkeiten. Der tägliche Ablauf im Ashram funktionierte wie immer perfekt. Alles um seiner Liebe willen und unter seinen aufmerksamen Augen. Tausende von Menschen unterschiedlichsten kulturellen Hintergrunds, jeder einzelne auf seine Weise exzentrisch und eigenwillig, was sowohl die Kleidung als auch den Charakter betraf, hatten sich dort aus nur einem einzigen Wunsch heraus versammelt. Sie wollten Darshan, den Anblick und die Berührung des Avatars, erfahren. Wie im Märchen. Einem andersartigen Märchen, das noch nie erzählt wurde, war ihm die Rolle eines jeden schon bekannt. Und auch ich war eine der Darstellerinnen in diesem Bühnenstück. Eine unser Bewusstsein übersteigende Macht hatte es uns gestattet, in dieses von ihr betriebene mythische Land einzutreten, welches der überwiegenden Mehrheit unserer Zeitgenossen unbekannt bzw. von ihr nicht zur Kenntnis genommen, eine Parallelwelt zu unserer gewohnten modernen Welt darstellt. Wenn ich mir das tägliche Leben dort anschaute, schien es mir, als ob die ganze Stadt in ihm enthalten sei. Alle wachten auf und legten sich schlafen, nur für ihn. Alle lebten, nur für ihn. In den von Freude erfüllten frühen Morgenstunden kam es manchmal vor, dass ich beim Aufwachen sagte, Baba, Baba, steh auf, ich werde dich heute sehen. Aber langsam merkte ich, dass ich mit dem Tempo des Lebens dort nicht mithalten konnte. Seine Energie und Ausdauer waren einfach unvergleichlich. Oft kam es vor, dass ich den Darshan verpasste, Essen einzukaufen und zuzubereiten, meine Wäsche zu waschen und es mir ein bisschen heimisch zu machen, nahmen viel von meiner Energie in Anspruch. Unsere Gruppe bestand aus zwei weiteren Frauen, die, wie ich, aus der Gegend von San Francisco Bay kamen. Einer Frau aus Mountain View, einer Stadt in Nordkalifornien, einem jungen Mädchen aus Los Angeles in Südkalifornien, einem Ehepaar aus Reno, einem recht jovial wirkenden Europäer und einem Ehepaar aus Utah. Das einzige unangenehme Vorkommnis hatte damit zu tun, dass ich bei meiner Ankunft im Ashram dem Mitarbeiter des Accommodation Office gegenüber die Fassung verlor. Wegen der täglichen Anreise von einer sehr großen Zahl von Besuchern und der eingeschränkten Verfügbarkeit von Zimmern im Ashram mussten sich zwei oder auch mehr Besucher gleichen Geschlechts jeweils ein Zimmer teilen, je nachdem, wie groß es war. Der Herr im Accommodation Office sagte, ich müsse warten, bis mindestens eine weitere Dame angekommen sei, mit der ich ein Zimmer teilen könne. Da aber die meisten Devotees in Gruppen ankamen und auch zusammen wohnten, hätte es lange gedauert, bis eine weitere allein reisende Dame auftauchte. Ich war noch völlig erschöpft von der zweitägigen Reise und erwartete eigentlich, dass dieser Herr etwas Mitgefühl für meine Lage aufbringen würde, dass er mir den Schlüssel geben und meine künftige Mitbewohnerin später einfach in das Zimmer hinaufschicken würde. Diesen kleinen Zwischenfall erwähne ich deshalb, weil er in dem Interview, das unserer Gruppe gewährt wurde, eine Rolle spielte. Jede noch so kleine Begebenheit, gleich, ob sie sich bei ihm oder in weiter Ferne abgespielt hatte, war ihm bekannt. Er hatte 1000 Augen. Schließlich kam ich im Ayurveda-Zentrum unter, das auch bei den folgenden Reisen mein Quartier bleiben sollte. Das Zentrum ist nur eine 10-minütige Rikscha-Fahrt vom Ashram entfernt. Es ist ein sehr schönes, friedliches Haus, das von einer freundlichen Familie betrieben wird. Langjährige Devotees erwähnen oft, Baba habe stets davon abgeraten, außerhalb des Ashrams zu wohnen, in Hotels oder Gästehäusern. Aber für mich fühlte es sich richtig an, dort zu wohnen, wo ich wunderbare Baba-Erfahrungen machte. Am Freitag, den 30. Oktober, bekam unsere Gruppe ein Interview. Wieder einmal verspürte ich dieses unbeschreiblich erhebende Gefühl unter den 100 Lichtern der Kronleuchter, die das innere Licht noch verstärkten, auf der Veranda zu sitzen und darauf zu warten, mit dem Geliebten zusammen zu sein. Als er sich näherte, hob er gelassen den Saum seines Gewandes ein wenig, um die Stufen hinaufzugehen. Und wieder wurde mir bewusst, was für eine Größe und Macht sich in seiner zarten Gestalt verbargen. Als wir alle im Interviewraum Platz genommen hatten, schloss er die Türen, die von innen verriegelt werden. Außer unserer Gruppe waren noch ein Ehepaar aus Großbritannien, ein frisch verheiratetes indisches Paar und ein hochgewachsener junger Mann aus den USA für das Interview ausgewählt worden. Wir machten es uns alle auf dem weißen Marmorboden in dem kleinen Raum bequem. Wie beim ersten Interview saß ich seinem Stuhl am nächsten, an seiner linken Seite. Während er noch stand, materialisierte er Vibhuti, heilige Asche, und gab jeder Frau, außer derjenigen, die aus der Gegend von San Francisco Bay stammte, eine kleine Portion. Soviel ich wusste, befand sie sich in einem schwierigen Scheidungsprozess, in dem beide Beteiligten zu keinem Kompromiss bereit waren. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, versuchte ich ein wenig wie Vibhuti, das eventuell auf meinen Sari gerieselt war, zusammenzukratzen, um es der Frau zu geben, die sich dann vielleicht besser fühlen würde. Während er noch stand, ließ er abermals seine Hand kreisen, was ein Zeichen dafür war, dass eine Materialisation im Gange war. Von meiner günstigen Position aus konnte ich wie damals im ersten Interview etwas erblicken, das wie eine in sich wirbelnde, wolkenähnliche Flüssigkeit aussah, die aber nicht heruntertropfte. Und dann konnte ich klar den Teil eines Ringes erkennen, der nun zum Vorschein kam. Es sah so aus, als ob der Ring aus seiner Handfläche geboren würde. Ich durfte dem Schöpfungsprozess beiwohnen. Als der Ring sich vollständig materialisiert hatte, ergriff er ihn schnell und gab ihn der Frau aus Mountain View. Anschließend brachte er auf dieselbe Weise einen weiteren Ring hervor. Der eine war ein viereckiger, goldener Navaratna-Ring. Diese Art von Ring hat 9 verschiedene Edelsteine, die strategisch angeordnet sind und jeweils die Kraft eines Planeten repräsentieren. In Indien trägt man solche Ringe, um negative Kräfte abzuwehren. Viele Devotees haben einen solchen Ring von ihm bekommen. Der andere materialisierte Ring war mit einem Diamanten besetzt. Er wandte sich nun einer Frau zu, die zum ersten Mal hier war, fragte sie, wie es ihr gehe, und fügte hinzu, mental nicht gut. Zu dem jovial wirkenden Europäer, den ich gesehen hatte, wie er mit einem Fotoapparat an seinem Haus durchs Dorf ging, sagte Baba beiläufig, dass er sich immer in der Nähe des Sai Towers, ein Hotel und bei Besuchern aus dem Westen beliebtes Restaurant, aufhielte, womit er seine Allwissenheit zu erkennen gab. Der Mann lächelte nur. Dann drehte er sich sanft zu mir um und sagte, »Du wirst wütend«, indem er mit seiner Hand in Richtung Fenster zeigte, womit er da draußen meinte. Ich begriff, dass er sich auf meine Interaktion mit dem Mitarbeiter des Accommodation Office bezog. Ich schwieg und dann sagte ich wie ein Kind, das bei einer Unartigkeit ertappt worden war, spontan, »Baba, ich liebe dich«, um ihn zu besänftigen. Zum Glück war ich aus dem Schneider und er drehte sich um und begann, mit anderen zu sprechen. Ein wenig später schaute er mich direkt an und fragte, »Wie geht es Ihnen, Sir?« Viele weibliche Devotees werden von ihm mit »Sir« angeredet. Es gibt keine schlüssige Erklärung dafür, warum er Frauen so anredet. Vielleicht, weil sie in früheren Leben Männer waren. Ich antwortete, ich sei glücklich, in seiner Gegenwart zu sein. Dann fragte er, wo ist dein Ehemann? Ich entgegnete, ich bin nicht verheiratet und wollte schnell fortfahren. Er bewegte seine Hand vor und zurück und sagte, Boyfriend kommt, Boyfriend geht. Ich protestierte scherzhaft, ich hätte nur eine wichtige Beziehung gehabt, nämlich die mit meinem Ex-Ehemann. Baba sagte, ich weiß, der Junge, und fügte rasch hinzu, nicht einer, 2. Mein Ex-Mann war zu der Zeit ein Erwachsener, kein junger Mann. Ihn als einen Jungen zu bezeichnen, schien zu bedeuten, dass Baba mit ihm nicht so ganz einverstanden war. Es war sehr bemerkenswert, dass er von meiner anderen Beziehung wusste. Ich selbst hatte sie völlig vergessen. Aber er erinnerte sich daran. Als wir vor Jahrzehnten in Europa lebten, war ich mit einem Deutschen verlobt. Baba sprach oft von verheiratet sein, wenn es sich um eine wesentliche Beziehung handelte. Wir vergessen vielleicht sogar die wichtigsten Vorkommnisse in unserem Leben, aber der allwissende Geist Gottes weiß alles, was mit allen Geschöpfen geschieht, beziehungsweise geschehen ist. Als ich jünger war, hatte ich mehrere männliche Freunde gehabt, deren Gesellschaft mir gefiel, aber für mich war es typisch, dass ich mich nicht auf Intimitäten einließ. Im Nachhinein interpretierte ich seinen Kommentar über Boyfriends mit verschiedenen Bedeutungen. Die eine war, er wusste, dass ich Männer zu Freunden hatte und dass nun die Zeit der Reinigung gekommen war, die Zeit der Weiterentwicklung. Hinzu kam, dass er mehrere Freundschaften grundsätzlich nicht billigte, was er manchmal mit dem Ausdruck für das Gesellschaftsspiel Reise nach Jerusalem betitelte. Anschließend fragte ich ihn, ob eine eheliche Verbindung die spirituelle Arbeit an einem selbst behindere. Er antwortete, wenn Mann und Frau sich vereinen, haben sie vier Arme, um Gott zu dienen. Devi Bhavani Ma, Sai Bhavani Ma, Devi Bhavani Ma, Sai Bhavani Ma, Daya Karo Sai Ma, Kripa Karo Sai Ma, Daya Karo Sai Ma, Kripa Karo Sai Ma, Parti Nivasini Ma, Jiya Sai Bhavani Ma, Jiya Parti Nivasini Ma, Jiya Sai Bhavani Ma. Die Frau aus Mountain View, die zum ersten Mal bei Sai Baba war, war erst kürzlich gegen Brustkrebs behandelt worden und wünschte, er möge sie heilen. Sie fragte Baba, ob er der Mann im Buchladen gewesen sei. Babas Gesicht hellte sich auf wie das eines Kindes. Er strahlte und sagte schelmisch, es war Gott. Ich kam in den Buchladen. Ich ging um dich herum. Und dabei dehnte er das Wort herum auf zärtliche Weise, während er seine Hand um ihren Kopf herum kreisen ließ. Sie saß dicht vor ihm und er konnte ihren Kopf mit seiner Hand erreichen. Später bat ich die Frau, mir ihre Geschichte zu erzählen. Und sie war voller Begeisterung, als sie mir die Szene beschrieb. Sie hatte von Sai Baba und seiner Fähigkeit zu heilen gehört und war mit einer Freundin in einen bekannten spirituellen Buchladen in Mountain View gegangen, um ein Buch über ihn zu kaufen. Während sie die Regale durchforschten, tauchte plötzlich ein gut gekleideter junger Mann auf. Er ging um sie herum und stellte sich zwischen sie und ihre Freundin. Dem Aussehen nach war er ein Inder und sprach mit einem netten Akzent. Er sagte, Sie können die ganze Reise nach Indien machen. Sai Baba wird kommen und neben Ihnen gehen, aber Sie nicht einmal anschauen oder mit Ihnen sprechen. Dann ging er zur Kasse, verlangte vom Mitarbeiter ein spezielles Video über Baba und gab es ihr. Sie fragten sich, woher er wusste, dass sie nach Büchern über Sai Baba Ausschau gehalten hatten. Sie sagte, er sei anscheinend in dem Moment verschwunden, als sie die Rückseite des Videos lasen. Nun zurück zum Interview. Ich fragte Baba, ich praktiziere Namasmarana, Wiederholung des Gottesnamens. Was kann ich sonst noch tun? Baba, tu Seva. Ich fragte, wirst du während meines Sadhanas bei mir sein? Seine Antwort, Swami ist immer bei dir. Ich fragte, Baba, einige deiner Bilder bei mir zu Hause wechseln ihre Farbe. Ist das vielleicht nur meine Einbildung? Ohne zu zögern, sagte er, keine Einbildung, ich sorge dafür. Was für wunderbare, kurze und treffende Antworten, die man im Herzen bewahrt. Baba ging nun in den kleinen Nebenraum auf der linken Seite, der, wie ich gehört hatte, ein kleiner Abstellraum war, und kam heraus mit einem sehr schönen Sari. Er gab ihn der jungen Inderin. Dann kehrte er zurück zu seinem Stuhl und ließ sich fast darauf plumpsen. Ich hielt den Stuhl fest, als ob ich selbst darauf sitzen würde. Er gab Kommentare zu den Leben von einigen der Anwesenden. Zur Frau aus Utah sagte er, ich kam in deinem Traum, bevor du herkamst. Sie wirkte wie hypnotisiert, während sie ihn anschaute und sagte gar nichts. Man hatte mir erzählt, ihr Mann leide an einer Krankheit. Er aber schwieg während des ganzen Interviews. Ich betete still zu Baba, er möge helfen, dem Mann Heilung zu verschaffen. Das Interview näherte sich seinem Ende. Aus einem Korb, der auf einem Regal stand, gab er jedem ein kleines Vibhuti-Päckchen. Als wir alle aufgestanden waren, wandte er sich dem hochgewachsenen jungen Amerikaner aus unserer Gruppe zu. Er kniff ihn in die Wange und zog daran, scheinbar ein Scherz, aber gleichzeitig den jungen Mann tadelnd. Baba weiß, was los ist. Seine genauen Worte entgingen mir, während er an der Wange des jungen Mannes zog. Und dessen Gesicht war puterrot geworden. Baba sagte zu ihm, du bist kein Hund, du bist Gott. Wortspiel, Dog, God. Allem Anschein nach wusste er Bescheid über einige Dinge, bei denen der junge Mann wohl die falsche Entscheidung getroffen hatte. Der Mann selbst sagte nichts. Nach dieser Stunde mit ihm waren wir natürlich alle in Hochstimmung. Wir trafen uns zum Mittagessen in der Wohnung einer amerikanischen Devotee, die schon seit langem in Puttaparthi lebte. Man macht dort leicht Bekanntschaften mit anderen Devotees und wird in deren Wohnungen eingeladen. Baba ist das starke, gemeinschaftsstiftende Band. Wir erzählten uns Baba-Geschichten und tauschten aus, was jeder vom Interview mitbekommen hatte. Und das alles in einer sehr fröhlichen Stimmung, wie bei einem glücklichen Familientreffen, obwohl wir uns eigentlich fremd waren und aus verschiedenen Teilen der Erde kamen. Es war ein überaus freudiger Tag. In diesem Interview hatte ich nicht mehr von ihm erwartet, denn das höchste Geschenk hatte er mir ja bereits gegeben. Ich hatte auch nicht vorgehabt, ihn wegen des Amrit zu fragen. Und im Interviewraum hatte ich überhaupt nicht daran gedacht. Ich erlebte ihn dieses Mal als ein wenig ernst mir gegenüber. Ich machte mir selbst Vorwürfe wegen des Frusts, den ich in San Francisco zum Ausdruck gebracht hatte und dessen er sich offensichtlich bewusst war. Ich blieb noch eine weitere Woche und flog dann heim in die USA. Bis Singapur wurde ich wieder in die erste Klasse geleitet und genoss den himmlischen Jasminduft, der mich zweimal umwehte. Beim ersten Mal umgab mich der Duft, als ich in der Warteschlange stand, um in das Flugzeug einzusteigen. Beim zweiten Mal kam er, als ich im Flugzeug meinen Platz einnahm und niemand neben mir saß. Dieses Mal brauchte ich nicht zu fragen, woher dieser Duft von frischen Jasminblüten kam. Ich genoss einfach das Erlebnis. Es war sein liebevoller Abschiedsgruß, mit dem er mir sagte, dass er mich sicher nach Hause bringen würde und dass er bei mir sei, wie er selbst gesagt hatte.
Ekbar shama karusai mere baba shri satya sai ekbar shama karusai mere baba shri satya sai
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung für heute zu Ende. Sie hörten einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch »Die Süße des Göttlichen« von Marian Smith, das Sie im Buchzentrum für 10 Euro erhalten können. Die Sprecherin war Ulla Gänzler. Das Team von Zeit Podcast verabschiedet sich hiermit von Ihnen und am Mikrofon begleitete sie Ihre Evelyn Seliger.
Ek baar shama kar sai mere baba shri satya sai ek baar shama kar sai mere baba shri satya sai ek baar shama kar sai Sai, ek baar. Shama, Karo Sai, Mere Baba Shri Satya Sa, Shirdi Ke Sahi, Tehi Dwar Rakamma, Parti Ke Sahi, Tehi Yadam Ujaha, Shama Murti Sai Baba, Prema Murti Satya Sai.